Ich habe die heutige Predigt überschrieben: Lohnt sich ein Leben als Christ, wenn es doch den Ungläubigen so viel besser geht? Und die Kindergeschichte, ohne abgesprochen zu haben mit Mariana, die ist schon eine Hinleitung auf diese Thematiken. Warum geht es den Gottlosen oft besser als denjenigen, die an Gott glauben? Und wir Christen, wir versuchen manchmal für den Glauben zu werben, indem wir sagen, nur mit Gott kannst du wirklich glücklich werden, glücklich sein. Nur mit Gott kann dein Leben gelingen. Es gibt einige Ehepaare, einige erfolgreiche Menschen in diesem Leben, die sehr alt geworden sind und sagen, sie haben ein gutes Leben geführt, sie haben nie nach Gott gefragt und sie würden alles genau nochmal so machen. Sie haben alles erreicht, was sie wollten. Geld war nie ein Problem, Anerkennung, berühmt geworden. Was danach kommt, das wissen sie nicht und das interessiert sie auch nicht. Nur mit Gott kann ein Leben gelingen. Stimmt das so, diese Aussage? Auch als Gottloser kann man ein glückliches und tolles Leben haben. Lohnt sich dann der Glaube überhaupt? Ich muss doch auch etwas dafür zurückbekommen. Irgendwann wird sich der Glaube und das Vertrauen schon noch auszahlen, nach dem Motto, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, dann ist es noch nicht das Ende. Das stimmt zwar, aber mit den Jenseitsvertröstungen geben sich die meisten Gläubigen nicht zufrieden. Das ist mir zu wenig, sagen sie. Und so geht es wahrscheinlich den meisten Menschen. Sie denken sich, lieber jetzt glücklich sein, als vielleicht irgendwann später. Der Spatz in der Hand ist ihnen lieber als die Taube auf dem Dach. Und so argumentieren ja auch die modernen Gottlosen. Sie sagen, nun, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott und sie ziehen daraus den Schluss, also mach dir keine Sorgen über das Leben danach, ob es überhaupt sein wird, und genieße das Leben. Nimm mit, was du mitnehmen kannst und leb, was das Zeug hält. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Vielleicht sind dir auch schon mal solche Gedanken und Zweifel hochgekommen. Lohnt sich das mit dem Glauben wirklich? Warum geht es den Menschen, die nicht nach Gott fragen, die ihn gar lästern, besser als mir? Selbst mir ging es besser, bevor ich mein Leben Jesus anvertraute. Und so werden die Wolken immer dicker, in die ich hineingerate. Wir wollen uns jetzt einen Psalm näher betrachten, in dem uns ein Mann Gottes in seine Gedanken und sein Herz Einblicke gewährt und die sich mit genau diesen Fragen beschäftigen. Warum geht es den Gottlosen so gut, während sich die Gerechten mit so viel Mühe und Trübsal herumplagen? Lohnt sich der ganze Aufwand des Christseins? Und er vertröstet nicht nur auf das Jenseits, sondern erklärt, warum es sich schon jetzt lohnt, ein Leben mit Gott zu führen. Vielleicht ahnen es einige schon, um welchen Psalm es gehen könnte. Hat jemand eine Ahnung? Psalm 73, genau. Es geht um Psalm 73. Weiß jemand, wer diesen Psalm geschrieben hat? Richtig, ja. Der Asaf war es. Wer war eigentlich Asaf? Was wissen wir über ihn? Es ist nicht so viel über ihn bekannt, wie über den Psalmisten David zum Beispiel. Aber von Asaf erfahren wir etwas mehr aus den Chronikbüchern. Asaf bedeutet Sammler und er ist ein Sohn Berechias, steht in 1. Chronik 16, ein Levit aus dem Geschlecht Gershons. Asaf erlebte auch zu der Zeit Davids und er war für den musikalischen Bereich im Tempel zuständig. Asaf war aber nicht nur ein Tempeldiener und Sänger, sondern er war auch ein Dichter und ein Prophet, lesen wir in 1. Chronik 25 und in 2. Chronik 29. Und von Asaf, da stammen insgesamt 12 Psalmen. Unter anderem der Psalm 50, vielen bekannt ja auch als der Notrufpsalm, Psalm 50, Vers 15, ja, rufe mich an in der Not, ist von Asaf, und die Psalmen ab Kapitel 73 bis 83 hintereinander, das sind alles Psalmen von Asaf. Psalm 73 ist ein Weisheitspsalm. Man könnte Psalm 73 bezeichnen als einen Psalm über Anfechtungen. Wie gehen wir mit Anfechtungen um? Und Asaf ergibt uns ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das geschehen kann. Es gibt auch zwei Parallelpsalmen zu Psalm 73, nämlich den Psalm 37, also genau einmal die Zahlen verdrehen. Das ist der von David und Psalm 49 von den Kindern Korachs. Man kann auch sagen, dass es ein Psalm um das menschliche Herz ist. Denn gerade wenn wir durch Krisen gehen, dann zeigt sich, was eigentlich in uns steckt. Das Leben ist immer leicht, wenn alles glatt läuft, wenn alles erfolgreich ist, wenn alles bestens ist. Dann ist es leicht. Aber wenn Dinge unerwartet passieren, wenn Schwierigkeiten kommen, dann zeigt sich, was eigentlich in unserem Herzen so drin steckt. Und das Wort Herz kommt in diesem Psalm 6-mal vor. Weiter stellt uns dieser Psalm 2 grundsätzliche Typen von Menschen vor. Den Gerechten und den Gottlosen. Und er fordert uns auf, uns mit einem von diesen beiden Personen zu identifizieren. Und schließlich geht es in diesem Psalm auch um die scheinbaren und die tatsächlichen Ungerechtigkeiten im Leben. Wie gehen wir mit Glaubenskrisen, mit dem Bösen und der Ungerechtigkeit in der Welt um? Und wir wollen uns das anhand dieses Psalms anschauen. Und ich habe hier 3 Teile in diesem Psalm. Zunächst der erste Vers. Ich habe ihn genannt, die gelernte Lektion. Gott ist nur gut. Als zweiten Teil ist dann das Beschreiben des beneidenswerten Wohlergehens der Gottlosen und dann schließlich im dritten Teil die Vers 16 bis 28, die Erneuerung des Glaubens. Wir kommen zum ersten Teil. Die gelernte Lektion, Gott ist nur gut. Und die steht ganz am Anfang. Das ist sozusagen das Fazit, die Zusammenfassung. Gott ist gut. Psalm 73, Vers 1, ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Das ist die Schlussfolgerung aus einer Zeit der überwundenen Glaubensanfechtung, die dann in den Versen 2 bis 15 beschrieben wird und auch in der Vergangenheit liegt. Deswegen wird dieser Psalm auch als ein Psalm über den Umgang mit Anfechtungen genannt. Nur gut ist Gott gegen Israel. Israel wird hier als Synonym für das Volk Gottes genannt. Es meint nicht in erster Linie das physische Volk Gottes, sondern die, die Gott vertrauen, die echte Kinder Gottes sind. Gegen die, welche reinen Herzens sind, sagt Asaf. Reines Herz meint hier nicht sündlose Perfektion, denn dann würde es ja niemanden betreffen. Keiner von uns ist perfekt ohne jede Sünde. Es meint die, die Gott vertrauen und bestrebt sind, seinen Willen anhand der Schrift auch gerne zu tun. Wie wichtig das Herz ist als das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit, ist an vielen Stellen zu sehen, nicht nur in diesem Psalm. Hier wird es in den Versen 1, in Vers 7, 13 und 21 und zweimal in Vers 26 erwähnt, also gleich 6-mal. Deswegen wird dieser Psalm ja auch als ein Psalm über das menschliche Herz genannt. Woran hängt dein Herz? Woran hängt mein Herz? Was ist uns tatsächlich wichtig? Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Dieses Fazit stellt Asaf an den Beginn und man versteht es eigentlich nicht, wenn man nicht den Psalm komplett durchgeht und versteht, was er da durchgemacht hat und wie er zu dieser Schlussfolgerung letztendlich gekommen ist. Dieser Vers soll die Güte Gottes besonders betonen. Gott ist gut, immer nur gut zu seinem Volk. Was war denn sein Problem? Und wir kommen zum zweiten Teil, das Beschreiben des beneidenswerten Wohlergehens der Gottlosen. Das Problem ist, dass Asaf, der Diener Gottes, fast gefallen wäre. Er beschreibt die Anfechtungen in den Versen 2 und 3. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Diese Anfechtung war so gravierend, dass er beinahe am Glauben gescheitert wäre. Die Anfechtung bestand darin, dass er sein Leben anschaute und es mit dem Leben der Gottlosen verglichen hatte und ist dadurch neidisch geworden und hat sein eigenes Leben grundsätzlich in Frage gestellt. Wir sind oft geneigt, uns mit den anderen auch zu vergleichen. Wir haben das in der Kindergeschichte gesehen, der Jonathan, er verglich sich auch. Was haben die anderen, wie sehen die aus, was erleben die und wie ist es mit mir? Vielleicht denkt der eine, ach, ich habe so ein kleines oder altes Auto, der andere hat ein schöneres Auto, einen schöneren Garten, der hat talentierte Kinder, er ist erfolgreicher im Job, hat die bessere Kleidung und so weiter. Wir vergleichen uns, alles Mögliche, und manchmal führt uns das auf Abwege. Ich habe ein Zitat von Søren Kierkegaard, er sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Was ihn so perplex gemacht hat und was er so gar nicht verstehen konnte, war dieser verblüffende Wohlstand der Gottlosen. Und ich lese die Verse 4 bis 15. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes von oben herab, reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk. Denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Wenn man diese Verse so liest, dann denkt man, das ist doch die perfekte Beschreibung von Hollywood, was man alles so mitbekommt und wie diese Verse buchstäblich gelebt werden. Mit anderen Worten, die Gottlosen, sie genießen das Leben in vollen Zügen, sie sind erfolgreich, alles läuft bestens. Warum ist das so? Irgendetwas scheint hier doch nicht zu stimmen. Eine Sache, die sicherlich nicht stimmt, ist die Wahrnehmung des Psalmisten. Das sieht von der Seite nicht immer so aus, wie es auch tatsächlich im Inneren ist. Auch sie sind nicht immer nur fröhlich und in Partylaune. Auch sie werden mal krank und haben auch manche Nöte. Das hatte er so gar nicht wahrgenommen. Und vor allem, sie glauben nicht an den Herrn. Wer sich mit der Welt beschäftigt, in ihr lebt und sich mit ihren Ideologien und Werten auseinandersetzt, der kann die Gedanken des Asafs vielleicht ein wenig nachvollziehen. Asaf ist nicht der Superfromme, der über allem steht. Er teilt uns seine Schwäche mit und die besteht darin, sich ständig mit der Welt, mit den Nachbarn und sogar mit den Reichen und den Superstars zu vergleichen. Manchmal tut man das vielleicht auch und wenn man erfährt, was ein Spitzensportler so im Monat verdient und man rechnet nach, was ist das denn wohl für ein Stundenlohn und rechnet das hoch und denkt, ja, das wirst du in deinem ganzen Leben nicht verdienen, was der in einem Monat einbringt. Asaf gesteht, dass diese Wirbelstürme des Unglaubens und des Zweifels alle Winkel seines Glaubens erreicht haben. Asafs Blick ist auf die Gegenwart fixiert, nicht mehr auf die Zukunft. Es ist der Neid, der seine geistlichen Augen verdunkelt und der Neid lässt den Glanz und den Glamour in der Welt nur noch viel größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Es ist der trübe Blick eines natürlichen Verstandes, wie es in Epheser 4,18 steht, ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Asafs Verstand ist nicht mehr vom Heiligen Geist erleuchtet. Die Hochmütigen sprechen in Vers 11, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste es merken? Ist das eine Frage nach der Sicherheit dieser Welt? Ist die Welt also doch so sicher? Scheint die Welt mit ihren Ideologien und den Werten doch so überzeugend zu sein? Kriegt er da oben irgendetwas mit von dem, was hier abläuft, wenn es ihn gibt? Scheint Gott die Gottlosen zu segnen, weil sie so unbeschwert dahin leben und weil ihnen alles so gelingt? Asaf richtet seinen Blick nur auf das Äußere, auf Glanz, auf Gloria, auf Reichtum, auf Wohlergehen. Doch er sieht nicht den trostlosen Zustand des inneren Herzens, die Einsamkeit der Stars, die ihre Einsamkeit mit Drogen und Alkohol zu verdrängen suchen. Und er sieht auch nicht ihre Hoffnungslosigkeit auf ein ewiges Leben, wovon Paulus in 1. Thessalonicher 4 spricht. Warum geht es den Gottlosen so gut? An diesem Fels der scheinbaren Sicherheit hat sich auch schon manch Gläubiger empfindlich gestoßen. Viele Gottesmänner beschäftigte diese Frage. Und so betete auch Jeremia zu Gott: Herr, du würdest immer Recht behalten, wenn ich mit dir streiten wollte. Trotzdem will ich einige Rechtsfragen mit dir bereden. Warum geht es den Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut? Wie kann es sein, dass ungerechte Menschen in Ruhe und Frieden leben können? Jeremia 12, Verse 1 und 2. Und auch der kluge und weise Salomo fand für dieses Problem keine Lösung. Er kann lediglich feststellen: Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Prediger 8, 14. Das ist doch nicht gerecht. Das ist doch verkehrte Welt. Das haben auch die Männer Gottes so gesehen. Es hat sich damals zu heute nicht verändert. Einige unter uns kennen diese Not, vorwiegend dann, wenn sie selber in Leid und Anfechtung leben. Warum muss ausgerechnet ich das durchmachen? Warum erleide ich dies? Dem anderen, die gehen so unbeschwert durchs Leben. Ich glaube und vertraue dem Schöpfer, mein Geschäftskollege, er nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Er lästert und flucht, trotzdem ist er erfolgreicher als ich. Warum lässt mich Gott nicht erfolgreicher sein? Warum gebietet er diesem Treiben keinen Einhalt? Warum muss ich einfach zusehen, wie es dem Gottlosen besser geht als mir? Dabei würde ich ihm doch gerne sagen: Siehst du, mir geht es so gut, weil ich an Gott, den Schöpfer, glaube, weil ich Jesus als meinen Erlöser angenommen habe. Ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, dass es dem Gottlosen so gut ging. Warum wird mir die Arbeit gekündigt und nicht dem, der ein moralisch verwerfliches Leben führt? Ich lebe in Existenzängsten, während der andere in Saus und Braus lebt. Ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, dass es dem Gottlosen so gut ging. Eine Krankheit oder ein Unfall beeinträchtigen mein ganzes Leben. Und meine Krankheit oder meine Behinderung dreht sich mein ganzes Leben. Aber meine Nachbarn, meine Bekannten, die nichts von Gott wissen wollen, sie strotzen nur so vor Gesundheit. Ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, dass es dem Gottlosen so gut ging. Ich habe folgenden Kommentar gelesen: Grundsätzlich sollten wir niemals in der Finsternis bezweifeln, was uns im Licht geoffenbart worden ist. Wir sollten Gottes Wort nicht durch die Umstände auslegen, wie düster sie auch sein mögen. Stattdessen sollten wir unsere Umstände im Licht der Schrift auslegen und uns klar machen, dass nichts die Pläne Gottes jemals verhindern oder seine Verheißungen zunichte machen kann. Ich komme zum dritten Teil der Botschaft und die lautet die Erneuerung des Glaubens. Zunächst in Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Die Frage konnte er nicht beantworten. Alles Philosophieren nützte nichts. Es trieb ihn noch tiefer in den Abgrund. Und die eigentliche Wende beginnt in Vers 17. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Und hier nun wendet sich das Blatt. Er ging in das Heiligtum Gottes. Ob er damit den Tempel gemeint hat oder sonst einen Ort, wo er die Gegenwart Gottes sucht, ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass er die Gegenwart Gottes sucht. Und er macht nun etwas ganz Interessantes. Er überlegte, wie das Ende dieser Menschen aussehen wird. Er überlegt ganz nüchtern anhand des Wortes Gottes, was das Resultat eines solchen Lebens ist. Und er nimmt das Wort Mose ernst. Der sagte im Psalm 90, Vers 12, das hat uns Dieter auch gelesen: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich lese die Verse 18 bis 28, also bis zum Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie Enttäuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leben und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle seine Taten. Asaf kommt zu diesen eindeutigen biblischen Überzeugungen, indem er einen Ortswechsel und damit eine Blickveränderung vornahm. Da ging ich in das Heiligtum Gottes. Wer in Gottes Heiligtum geht, also zum Beispiel in den Gottesdienst, dann werden die Augen, dem werden die Augen für die Ewigkeit geöffnet. Er tritt quasi aus dem Labyrinth seiner eigenen Gedanken durch die Wortbetrachtung hinein in die Gedankenwelt Gottes. Er nimmt dann nicht mehr das Diesseitige, das Sinnliche, das, was der Mensch vor Augen hat, wahr, sondern er blickt hinein in das Unsichtbare, in die Sphäre Gottes. Denn jetzt auf einmal im Gottesdienst erkennt er das schreckliche Ende der Gottlosen. Vers 17. Jetzt ereifert er sich nicht mehr über ihr gegenwärtiges Glück. Weg ist der ganze Neid, weil ihn ein heiliger Schrecken erfüllt. Und jetzt sieht er wieder die Heilsgeschichte, statt nur die Weltgeschichte vor Augen zu haben. Er weiß um das Walten Gottes, dass Gott nämlich einen Plan mit dieser Welt hat, um ihr die Errettung in Jesus anzubieten, aber auch, um sie zum Gericht zu führen, wenn sie die Errettung in Jesus ablehnt. Jetzt, wo Asaf wieder in den Gottesdienst gegangen ist, nimmt er sich vor, morgens wieder die Losung vor der Tageszeitung zu lesen. Jetzt möchte er wieder mehr das Buch Gottes, also das Wort Gottes, die Bibel lesen und weniger die Bestseller dieser Welt und die Klatschblätter dieser Welt und sich nicht so sehr von ihnen beeinflussen zu lassen, was alles so die Schönen und Reichen auf die Beine stellen und erreichen. Jetzt im Gottesdienst, im Betrachten des Wortes Gottes und im Schauen Gottes, beim Beten und Singen der Psalmen erkennt Asaf, dass er wie ein Tier in seiner abschweifenden und nichtigen Gedanken gewesen ist. In Vers 22. Ein Tier sieht das, was vor Augen ist, denkt instinktiv und nur an das jetzige Überleben und nicht so in diesem Ewigkeitsbewusstsein wie ein Mensch. Asaf erkennt seine Dummheit. Nun blickt Asaf wieder zum Herrn hinauf und er legt das Bekenntnis ab. Dennoch bleibe ich an dir. Und dieses dennoch oder doch ist das Schlüsselwort in diesem Psalm. Hier in Vers 23 werden uns zwei Säulen des Glaubenslebens ganz groß vor Augen gestellt. Die erste Säule stellt Vers 23 A dar. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Und dieses Bekenntnis legt Asaf ab. Es ist sein Herzenswunsch, die Gemeinschaft mit dem Herrn aufrechtzuerhalten. Und die zweite Säule stellt Vers 23b, die zweite Hälfte, dar. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Beide Säulen halten unser Glaubensleben aufrecht. Mein tägliches Bekenntnis zu Jesus und Gottes Bekenntnis zu mir. Ich bin der gute Hirte, ich wache über dich. Es ist so wichtig, dran zu bleiben, auch wenn wir manches nicht einordnen, nicht verstehen können, was uns widerfährt in der Situation und wir es nicht einordnen können. Gott sieht es und er verfolgt damit einen Plan. Jetzt habe ich vorweggegriffen. Ich sagte ja am Anfang, dass der Psalmist nicht nur auf das Jenseits, also auf die Ewigkeit vertröstet, obwohl das eigentlich schon Grund genug wäre. Wenn man sagen würde, wir vergleichen mal 100 Jahre mit der Ewigkeit. Ewigkeit, da sind Milliarden Jahre nicht genug. Das ist noch nicht mal der gleiche Vergleich, wenn man sagt, es ist ein Wimpernschlag im Vergleich zu 100 Jahren. Oder das könnte man gar nicht vergleichen. Und wenn man sagen würde, du müsstest ein Bruchteil einer Sekunde leiden und würdest dafür 100 Jahre ein sorgloses, glückliches Leben führen, würde man auf diesen Tausch eingehen? Und 100 Jahre zur Ewigkeit, selbst wenn man 100 Jahre ein schweres Leben hat, lohnt es sich, danach die Ewigkeit bei dem Herrn zu verbringen? Wie gesagt, die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott ist nicht das einzige Argument Asafs. Und überhaupt will er mit seinem Psalm auch nicht die Gottlosen überzeugen, sondern für sich selbst Frieden finden. Er sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ab Vers 25. Und das gilt schon jetzt. Das gilt nicht erst für die Ewigkeit. Das gilt jetzt schon. Die Gewissheit, dass Gott bei ihm ist, ist ihm wichtiger als alles andere. Da kann es den Gottlosen noch so gut gehen. Solange Gott da ist, wird alles andere zweitrangig. Das möchte ich gleich mit einem Beispiel auch verdeutlichen. Das ist wie bei der Liebe. Wenn sie echt ist, dann fragen wir auch nicht, ob sich das lohnt, sondern die Liebe ist einfach da und wir können gar nicht anders, als an ihr festzuhalten. Nun das Beispiel. Champions League Finale 2014. Ich weiß nicht, ob einige sich daran erinnern. Das war ein Stadtderby, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Vielleicht erinnern sich einige, es war sehr spektakulär. Mein Sohn, er mag sehr Real Madrid und er kann sich noch sehr gut daran erinnern. Auch ich erinnere mich noch etwas daran. Ich habe das Ende des Spiels damals in Israel gesehen, nachdem wir noch abends ins Hotel kamen. Durch die Zeitverschiebung konnten wir doch noch einen Teil davon sehen. Und da sah ich, dass Real Madrid zurücklag und dachte, oh, zu Hause ist Trauerstimmung angesagt. Und das änderte sich auch nicht. Das 0:1 gegen Real Madrid fiel schon in der ersten Halbzeit. Und jetzt war schon die 90. Minute und da stand es immer noch 0:1. Es lief bereits die Nachspielzeit und sie lagen immer noch zurück. Jeden Moment würde das Spiel abgepfiffen werden, das Spiel wäre zu Ende und Atletico hätte dann den Pokal gewonnen. Es lief die Nachspielzeit, ich meine, 4 Minuten sollten nachgespielt werden. Die Hoffnung, dass Real doch noch den Champions League-Pokal in die Luft stemmen kann, war nahezu null. Und in der 94. Minute, da bekamen sie noch einen Eckstoß. Vielleicht die letzte Aktion und die Spannung, sie war fast unerträglich. Der Ball, er wurde reingespielt und Ramos, ein Abwehrspieler von Real, er stieg hoch und erwischte den Ball so gut mit dem Kopf und wuchtete ihn ins Tor hinein. Was das an Emotionen freigesetzt hat, nicht nur bei den Spielern, bei den Fans im Stadion, auch die sich das angesehen haben, aber auch die Emotionen für diejenigen, die diese Hoffnung hatten, gleich gewinnen wir. Und nun war alles wieder auf den Kopf gestellt. Es ist kaum auszumalen, was ein echter Fan da durchgemacht hat. Der Pokal war zwar noch nicht gewonnen, aber so kommt es wenigstens zu dieser ersehnten Verlängerung. Und in dieser Verlängerungszeit, 2x15 Minuten, ja, da schießt Real Madrid noch 3 Tore. Endstand Real gegen Atletico 4:1. Vielleicht haben einige dieses Spiel gesehen und erinnern sich noch an dieses spektakuläre Finale. Und jetzt stellt euch vor, ihr als Real-Fan, ihr seht euch dieses Spiel jetzt im Nachhinein nochmal an. Vielleicht eine Aufzeichnung. Ihr kennt jetzt den Verlauf, ihr kennt das Ergebnis. Ihr wisst, dass Atletico bereits in der ersten Halbzeit das erste Tor schießen wird und dass das bis in die Nachspielzeit so bleiben wird. Und dennoch würdet ihr das Spiel viel entspannter ansehen können, weil ihr das Ergebnis kennt. Ihr wisst ja das Ende. So gibt es manche Spannungen im Leben eines Christen. Aber wenn man sich das doch bewusst machen würde, dass man mit Jesus auf der Siegerseite ist, dass man letztendlich den Siegeskranz aufgesetzt bekommt, dass man ihn hochhalten wird, und dann kann man doch ganz anders und entspannter das Leben mit all den Schwierigkeiten, mit den Nöten angehen. Nicht, dass sie nicht da sind, sie sind da, sie sind real. Aber letztendlich sind die Probleme von Gott in der Hand gehalten. So können wir unsere Probleme lösen, die wir haben. Wir nehmen die Wirklichkeit des Lebens zur Kenntnis, aber schauen auf das Ergebnis. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes, bis ich vor Gottes Angesicht komme, kann für uns ganz einfach heißen, dass wir uns hinsetzen, das Wort Gottes aufschlagen und uns die geistlichen Tatsachen erneut vor Augen führen. Dadurch werden wir wieder ausgerichtet auf das, was wirklich zählt. Uns wird der Blick geöffnet für die Sicht Gottes, denn er wird die Gerechtigkeit zu seiner Zeit aufrichten. Er wird die Überheblichkeit und den Stolz, die Lästerung, all das gottlose Treiben und so weiter richten. Und der Gottlose wird vor ihm keinen Bestand haben, sehen wir hier in diesem Psalm. Vielleicht sind Menschen unter uns, die meinen, sie bräuchten Gott nicht so ernst zu nehmen. Sie hätten das Leben ja doch schon einigermaßen im Griff. Einzig, was sie brauchen, ist etwas religiöse Versorgung, gerade so in der Adventszeit. Ihr Weg ist schon recht, auch wenn sie es hier und da mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Im Großen und Ganzen verläuft ihr Leben recht gut. Aber lasst euch nicht täuschen, bei Gott zählen andere Kriterien. Sie mögen sogar glücklich sein. Asaf muss erkennen, dass der Gottlose in seiner Gottlosigkeit sogar glücklich ist. Er ist mit seinem Leben vollauf zufrieden. Manchem scheint der Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode, sagt Sprüche 16,25. Es geht eben nicht darum, ob ich im Leben glücklich bin oder nicht. Es geht darum, ob ich erlöst bin oder nicht. Ob ich in den Augen Gottes gerecht bin oder nicht. Und diesbezüglich spricht die Bibel ganz klar und eindeutig. Nur der Glaube an Jesus Christus führt zum wahren Leben. Jesus ist der einzige Weg, der uns an ein gutes Ziel bringt. So sagt Jesus selbst von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also in die Herrlichkeit Gottes, als nur durch mich. In Johannes 14, Vers 6. Durch Tod und Auferstehung seines Sohnes hat Gott für uns Menschen eine Versöhnung geschaffen, damit wir mit dem Schöpfer in Frieden leben können. Ich fasse zusammen. Asaf beginnt im ersten Teil mit dem Fazit: Gott ist gütig und durchweg nur gut. Was war geschehen? Wie kommt er zu dieser Schlussfolgerung? Was war sein Problem? Asaf hat ein Problem mit dem sorglosen Luxusleben der Ungläubigen. Er machte den Fehler und verglich sich mit den Gottlosen. Er beschreibt im zweiten Teil ausführlich das Wohlergehen der Gottlosen und ist dermaßen vom Neid geplagt, dass er fast seinen Glauben daran verliert. Er fragt sich: Was nützt es mir, dass ich mich anstrenge, mein Herz reinzuhalten, ein Leben als Christ zu führen? Und er findet zunächst keine Antwort. Bis er einen ganz entscheidenden Schritt macht, er nimmt einen Perspektivwechsel vor. Von diesem gaffenden Aussichtspunkt auf das Leben und an den Prunk der Menschen in das Heiligtum Gottes. Er begibt sich in die Gegenwart Gottes, zum Beispiel in den Gottesdienst oder in die stille Zeit mit Gott. Und nun erlebt er die Erneuerung des Glaubens. Das war der dritte Teil. Und ihm wird deutlich, was er an Gott hat. Jetzt schon zu Lebzeiten nimmt Gott ihn an die Hand und leitet ihn durch alle Nöte, durch alle Spannungen und sagt ihm: Hab keine Angst, ich bin für dich da. Auch wenn es brenzlig wird, ich bringe dich ans Ziel, in die ewige Herrlichkeit, in mein Reich. Vertrau mir, es lohnt sich, das auf sich zu nehmen, was du erduldest. Lebe vom Ziel her, du kennst doch das Ergebnis. Amen.